Guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier bei euch in Andernach sein zu können. Ich muss immer aufpassen, dass ich den richtigen Ort nenne, aber es ist ja wirklich Andernach, wo ich hier bin. Inzwischen hat sich ja meine Aufgaben und meine Lebenswelt ein bisschen verändert, weil ich nicht mehr Pastor einer Gemeinde bin, sondern ich bin Pastor IR. Aber was man damit jetzt anfangen soll, das übe ich gerade noch. Gott stellt die Welt auf den Kopf. So habe ich das, was ich heute Morgen sagen möchte, überschrieben. Wir haben ja am Anfang eine wunderbare Szene erleben dürfen, englischsprachig, aber ich denke, man hat vielleicht doch manche Gedanken dabei empfunden, als man es sah, mit denen man arbeiten kann und wo man gemerkt hat, worum es doch möglicherweise gehen könnte. Wir sahen da sicherlich auch die Maria, auch ihre Verwandte Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Kann man alles nachlesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Elisabeth erlebte, wie ein Engel ihr die Schwangerschaft ankündigte. Und er hatte ihr auch gesagt, dass Elisabeth, die wesentlich älter war als Maria, noch in hohem Alter ebenfalls schwanger war. Und ich möchte uns jetzt einige Worte lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da heißt es in Vers 39 und den weiteren Versen: Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte, der Mann von Elisabeth. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgerufen. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Aus diesen Worten sehen wir schon, dass Maria, die von Gott erwählte, sich als Erniedrigte empfand. Und sie wird gesegnet durch Gott. Eine Frau, die von Gott zu einer bedeutenden Aufgabe erwählt wurde. Und es war keine leichte Aufgabe. Laut dem Neuen Testament war sie Jungfrau, als sie Jesus durch den Heiligen Geist empfing. Sie war noch nicht verheiratet. Viele wissen, da gab es ja einen Josef, aber das war erstmal eine versprochene Ehe, nicht eine bereits begonnene. Und das war in der damaligen Gesellschaft eine Schande. In Matthäus 1, Vers 19 können wir lesen, wie ihr Verlobter Josef sie verlassen wollte, als er davon erfuhr, dass da ein Kind unterwegs sei. Nach jüdischem Recht hätte er Maria verklagen können. Die Strafe für eheliche Untreue, das können wir schon im alten Teil der Bibel, im 5. Buch Mose nachlesen. Die Strafe für eheliche Untreue war die Steinigung. Sie konnte allerdings auch in Anführungsstrichen abgemildert werden. Dann war Erdrosselung möglich. Gott ließ seinen Sohn in eine arme Familie hineingebären, die dazu die erste Ehekrise bereits vor der Eheschließung hinter sich hatte. Die menschlichen Eltern Jesu, wobei Josef ja sozusagen als Adoptivvater gelten könnte, sind junge, in der Ehe vollkommen unerfahrene Menschen. Und ja, Gott erniedrigte Maria. Er verschaffte ihr nicht schnell noch eine gesellschaftlich hoch angesehene Stellung, damit sein Sohn auch in guten Verhältnissen aufwächst. Nein, er machte alles noch schlimmer. Immerhin traute Josef Maria ja tatsächlich zu, ein Verhältnis mit einem anderen gehabt zu haben. Ihre äußere Situation hatte sich in gewissem Sinne zum Negativen geändert. Sie offenbarte sich Josef allerdings erst nach ihrer dreimonatigen Abwesenheit. War also hier, als sie zu Elisabeth reiste, noch in einer schwierigen Situation. Es hätte sie im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf kosten können. Es gab nichts in Maria, was wirklich ein Grund dafür sein konnte, sie zur Mutter des Herrn, zur Mutter Jesu werden zu lassen. Wörtlich hieß es ja, denn er hat die Niedrigkeit seiner Dienerin angesehen. Niedrigkeit, das hier gebrauchte Wort, ist nicht ein anderes Wort für Demut. Es war eben nicht so, dass Gott sie für eine besondere geistliche Haltung ausgezeichnet hätte. Diese Worte drücken im Gegenteil aus, dass Maria nicht in irgendeiner Form für diese Aufgabe qualifiziert war. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt hier, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Mich, eine geringe und unbedeutende Frau. Sie weist hin auf ihren niedrigen Stand. Das Wort, das die Genfer Übersetzung hier gebraucht, verstärkt die Betonung der Niedrigkeit. Es bezeichnet jede Art von niedriger Stellung, gedrückter Lage, zumal im Gegensatz zu einer hohen und ehrenvollen Stellung. Gott hat nicht jemanden erwählt, der in irgendeiner Form diese Erwählung verdient hätte. Maria ist nicht aufgrund ihrer Leistung zur Mutter Jesu geworden, auch nicht aufgrund einer besonderen Demut. Sie wurde es allein aufgrund der gnädigen Entscheidung Gottes. Und sie erlebt, als sie Elisabeth begegnet, Freude. Diese arme, zur gesellschaftlichen Unterschicht gehörende Frau, die außerdem in großem moralischen Verdacht stand, ist nicht voller Vorwürfe gegenüber Gott, sondern sie ist voller Freude. Sie weiß, Gott hat mir Wert und Würde geschenkt. Sie, eine Frau, die als ein Niemand empfand, hat erlebt, wie wertvoll sie durch Gottes Handeln in ihrem Leben wurde. Der, der alle Macht hat, hat seine Macht an ihr geoffenbart. Er hat mich angesehen, sagte sie. Der, der heilig ist, hat sich ihr zugewandt. Unverdient ist sie von Gott beschenkt worden. Das ist der Grund ihrer Freude. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Meine Seele preist den Herrn. Die Bibel kennt keine Trennung zwischen Geist, Seele und Leib. Der Mensch gehört zusammen. Jedoch kann an einigen Stellen einer dieser Begriffe für bestimmte Bereiche des Lebens stehen. Maria erlebte emotionale Freude. Da, wo ein Mensch Gott begegnet, beschenkt Gott uns auch oft mit einer neuen Freude. Die Berührung durch Gott befreite sie innerlich. Über die menschliche Seite der Seele hinaus wusste sie sich von einer größeren Macht angerührt. Diese Freude, die sie erlebte, war nicht nur menschlich und damit von Umständen abhängig. Marias Freude war mehr. Ihr Geist jauchzte, heißt es im Lukas-Evangelium. Das drückt eine tiefgehende, bleibende Freude aus. Sie war nicht abhängig von den äußeren Gegebenheiten, die nicht so toll waren. Sie hat erlebt, Gott hat an mir große Dinge getan. Gottes Barmherzigkeit verlässt die nicht, die ihm als der, der ist, wirklich die Ehre geben. Und ein wesentlicher Teil, der dann auch oft zitiert wird in diesem Text aus dem Lukas-Evangelium, ist der Text, in dem sie davon spricht, dass aus Ohnmacht Macht wird. Ich wiederhole etwas eben Gelesenes noch einmal. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Wie kommt Maria zu diesen Worten? Nun, es gibt sie ja eigentlich auch heute noch, die, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist, die auf andere herabschauen. Und es gibt sie auch noch, die Mächtigen auf dem Thron. Heute sind es andere als damals. Mir fallen da gleich eine ganze Menge Menschen ein. Manchmal ein gewisser Putin oder der Präsident von Aserbaidschan, Alijewa, Kim Jong-il in Nordkorea und viele, viele andere. Aber Maria sagt prophetisch, unübersehbar handelt Gott in der Welt. Die Stolzen bekommen seine Macht zu spüren. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und Unterdrückte richtet er auf. Hungrige beschenkt er mit Gütern, Reiche schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, Israel, zugesagt. Über diese Worte, über diesen Teil des ersten Kapitels im Lukas-Evangelium schreibt Dietrich Bonhoeffer: Dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und von gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Die Kölner Theologin Dorothee Sölle hat die Worte Marias so interpretiert: Mein Geist wird aus der Verängstigung herausgenommen. Die leeren Gesichter der Frauen werden mit Leben erfüllt und wir werden Menschen werden. Die Herrschaft der Männlichen über die Weibchen wird ein Ende nehmen und aus Objekten werden Subjekte werden. Die Realität auch unserer heutigen Welt zeigt, dass das, was Maria wahrgenommen hat, noch nicht erfüllt ist. Und damit auch eine Herausforderung an die Gemeinde Jesu. Gott will keine unterdrückten und ausgebeuteten Menschen. Er will keine Machtmenschen, die sich für größer und wichtiger halten als andere. Gott wendet sich den Armen und den Verachteten zu. Wir dürfen Marias gesellschaftliche Situation nicht außer Acht lassen. Sie war eine Jüdin, Angehörige eines unterdrückten Volkes in dieser Zeit, in der sie lebte, das wiederum genügend Unterdrücker in den eigenen Reihen hatte. Unterdrückung und Armut gehörten zu dem, was sie in ihrem Alltag kannte. Durch ihre Begegnung mit Gott und ihre Erwählung wurde ihr auch klar, dass gesellschaftliche Bevorzugung nicht gleichzeitig Gottes Gnade bedeutet. Nicht die, die in der Gesellschaft einen großen Namen haben, sind die wichtigsten, sondern die, die Gottes Gnade erfahren. Gott sieht Dinge anders. Unabhängig von der Dauer eines ungerechten Zustandes wird Gott ihn nicht ewig dulden. Er beendet Ungerechtigkeit und Habgier. Letztendlich fährt der besser, der sich auf Gottes Moral einlässt. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, der Ehrliche wäre der Dumme. Wir haben auch in unserer Zeit den Fall von Systemen und Regierungen erlebt. Und gerade leben wir es in ganz massiver Art und Weise wieder. Maria hat erkannt, Gott greift in diese Welt ein. Er setzt sich letztendlich durch. Je nach Übersetzung sind die Verse dieser Worte Marias in unterschiedlichen Zeitformen wiedergegeben. Die Neue Genfer Übersetzung, aus der ich gelesen habe, übersetzt in der Vergangenheit. Die Hoffnung für alle, eine andere Bibelübertragung, gibt es in der Gegenwartsform wieder. Die hier gebrauchte Form kann den Abschluss eines Geschehens oder den Beginn eines Geschehens bezeichnen. Klar ist, es ist in der Vergangenheit etwas geschehen, was bis heute seine Auswirkungen hat. Und die stehen fest. Maria, was bedeutet sie für uns heute? Gottes Planung bedeutet für uns nicht, dass uns Probleme erspart bleiben. Manchmal erlebe ich das bei Christen, dass sie den Eindruck haben, wenn ich zu Jesus gehöre, dann verläuft alles gut und schön. Das war bei Maria ganz bestimmt nicht so. Gottes Erwählung schuf für Maria und auch für Josef erst ein Problem. Gottes Segnungen erfahren bedeutet heute auch Leidensbereitschaft. Wer immer nur Schönes erleben will, der wird Gottes Berührung nie erfahren können. Wem es vorrangig um seine eigene Bequemlichkeit geht, sein persönliches Wohlergehen und Heil, der wird Gottes Handeln nicht erleben. Maria war bereit, alle Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und sie erlebte die tiefste Freude, die Menschen erleben können. Gottes Beauftragung und Erwählung geschieht nicht aufgrund menschlicher Leistung. Gottes Erwählung vermeintlich Unwürdiger hat Methode. Die ersten, die Zeugen der Geburt Jesu wurden, waren Hirten. Rabbinische Schriften aus dieser Zeit bezeichnen den Hirtenberuf als die unwürdigste aller Beschäftigungen. Gott erwählte sie dafür, als Erste dahin zu kommen, wo sein Sohn geboren wurde. Auch die Schar der Jünger Jesu war eine schwierige Truppe. Es gab Auseinandersetzungen. In ihrer Mitte gab es sogar einen Kriminellen namens Judas. Gott erwählt Menschen, aus denen er das macht, was sie sind. Niemand ist für ihn wertlos. Aus allem kann Gott Hervorragendes machen. Weihnachten wurde Gott für alle Mensch. Und er erwählte als seine Werkzeuge Menschen ohne besondere Würde und Bedeutung in ihrer Gesellschaft. Gott schenkt Menschen, die sich wertlos vorkommen, Wert und neues Selbstwertgefühl. Im 1. Korintherbrief heißt es im 12. Kapitel, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das heißt doch, dass jeder gebraucht wird und wichtig ist, dass etwas fehlt, wenn sich jemand ausklingt. Gott will befreien. Er will zur Freude befreien. Er schenkt Maria und hier auch Elisabeth irgendwie eine alles erfassende Freude. Nicht hochgepeitscht, nicht künstlich aufgesetzte Freude. Die Wirklichkeit scheint da manchmal anders zu sein. Es gibt so viele freudlose Christen. Und noch einmal, auch Maria ging es nicht gut. Es war gar nicht alles in Ordnung. Es geht hier auch nicht um Fröhlichkeit und Ausgelassensein. Nein, es geht um eine innere Stärke, durch die sie getragen wird. Die Gewissheit, getragen zu sein, die Hoffnungsvollmacht und selbst in tiefster Dunkelheit die Gewissheit des kommenden Lichtes gibt. Gott beschenkt sie mit Barmherzigkeit. Der, der durch Maria geboren wurde, kam, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Durch Jesus kam jede Vergebung seiner Schuld, kann jeder Vergebung seiner Schuld und neues Leben erfahren. Es gibt niemanden, der von Gottes Gnadenangebot ausgenommen ist. Zu ihm darf jeder kommen. Nicht erst der, der einen gewissen Grad an Heiligkeit erreicht hat. Glaube, auch Kleinglaube, ist die einzige Voraussetzung. Und Gott sorgt für Recht. Unrecht lässt sich durchaus über lange Zeit praktizieren. Aber Gott wird allem Unrecht ein Ende setzen. Darum ist es gut, sich nicht von dem wachsenden Wertewandel unserer Zeit einfangen zu lassen. Nach dem Motto, der entscheidende Wert ist, dass ich meinen Wohlstand erhalte. Das scheint mir wieder in zu sein, auch bei manchen Politikern. Wenn Maria den Prozess der Beendigung falscher Machtverhältnisse als bereits geschehen ansieht, kann das nur auf das Kommen desjenigen bezogen sein, der durch sie geboren wurde. Ihr war bewusst, dass damit eine neue Zeit begonnen hat. Die Offenbarung zeigt uns, dass Gott das Ende böser Macht bereits endgültig bestimmt hat. Böse teuflische Macht wirkt noch in diesem Zeitalter der Kirche, aber ihr Ende ist bereits beschlossene Sache. Wenn es um Macht und Reichtum geht, wem es um Macht und Reichtum geht, der steht langfristig auf der falschen Seite. Gott steht auf der Seite der Geringen, der Hungrigen und der kleinen Machtlosen. Eben auch auf der Seite des in der Geschichte Israels. Daran zeigt sich auch, dass Gott sich auf die Seite derer stellen kann, die er immer wieder zurechtweisen muss. Er macht seine Zuwendung nicht von unserer Leistung und von unseren moralischen Qualitäten abhängig. Es ist wertvoller, leidensbereit zu sein und sich von Gott für das Richtige gebrauchen zu lassen. Möglicherweise betrifft das auch in den Weihnachts- und Adventstagen unsere Zeit, Kraft und ich wage es kaum zu sagen, unseren Geldbeutel. Gottes Barmherzigkeit kommt zu jedem, der sie will. Jeder ist für ihn bedeutend, jeder wird gebraucht, jedem will Gott sich liebevoll zuwenden. Deswegen ist Jesus gekommen, deswegen wird er wieder kommen. Zum Schluss noch einmal einige Worte von Dietrich Bonhoeffer. Wer von uns wird Weihnachten recht feiern? Wer alle Gewalt, alle Ehre, alle Ansehen, alles Eitelkeit, allen Hochmut, aller Eigenwilligkeit endlich niederlegt an der Krippe. Wer sich hält zu den Niedrigen und Gott allein hoch sein lässt. Wer im Kind in der Krippe die Herrlichkeit Gottes gerade in der Niedrigkeit sieht. Entschuldigung. Wer mit Maria spricht, der Herr hat meine Niedrigkeit angesehen. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Amen.